Ja, ich habe heute ein Thema mitgebracht, das hat sich im Grunde ergeben vor einigen Wochen im Gottesdienst. Ich weiß nicht, ich kriege es nicht mehr ganz auf der Reihe, wie das war. Ich habe nur so in Erinnerung, dass plötzlich ein bisschen Aufregung da war. Ich habe hier vorne irgendwie was gesagt, so in einem Nebensatz, dass der Herr sagt, es sind viele berufen, aber nur wenige auserwählt. Und dann war dann gleich die Frage so, oder was so für mich im Raum stand, wie, was heißt denn das jetzt? Manch einer hat es auch gesagt, ne? Es gab dann so ein paar Einwürfe und wenn ich mich recht erinnere, auch von Jochen so den ausdrücklichen Wunsch, ja, dann musst du das auch mal ein bisschen erklären. Und da habe ich auch zugesagt und ich habe mich in der letzten Zeit mit diesem Thema befasst und möchte dazu heute Morgen dann was in der Predigt sagen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte das bisher noch gar nicht so lehrmäßig, so intensiv auf dem Schirm, diese Frage, was das bedeutet. Wenn der Herr sagt, viele sind berufen, aber nur wenige auserwählt oder nicht so viele. So. Und es gibt so zwei Bibelstellen, die da besonders so, die ich jetzt gefunden habe. Einmal in Matthäus 22, ab Vers 1. Augenblick, ist richtig? Ja, das ist das Gleichnis von der königlichen Hochzeit. Da taucht dann zum Schluss dieser Satz auf, wo er dann sagt, dass viele berufen sind, aber wenige sind erwählt, denn viele sind berufen, aber wenige sind auserwählt. Und zuvor, zwei Kapitel vorher, da gibt es auch ein Gleichnis, da geht es um die Arbeiter im Weinberg. Das ist das Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg. Da taucht dieser Vers dann zum Schluss auch auf, wobei da der Hinweis ist, dass das in den Urschriften nicht immer enthalten ist. Das scheint so nachträglich also beigefügt worden sein. Auf jeden Fall endet dieses Gleichnis dann also auch mit diesem Satz, denn viele sind berufen, aber wenige sind auserwählt. So, und da kann man sich jetzt natürlich die Frage stellen, was heißt das? Heißt das, dass Gott halt manche ruft und dann sagt, und du darfst rein und du darfst nicht rein. Ja, und ich habe festgestellt, das ist also wirklich so durchaus ein viel diskutiertes Thema. Also es geht bis dahin, dass manche sagen und dann auch wirklich namhafte Gelehrte, auch in der Vergangenheit schon, die sagen, ja, Gott hat das vorherbestimmt alles. Und es gibt Bibelstellen, die man, wenn man die für sich betrachtet, die möglicherweise auch auf diesem Weg führen, dass man das so unterstützt, so denken kann. Also ich habe mal jetzt hier so ein paar Bibelstellen, weil ich die auch gar nicht unter den Tisch halten will. Ich denke, wir lesen die Bibel und manchmal überlesen wir was oder weil es dann nicht so im Fokus unseres Blickes ist. Aber so manche Bibelstellen, die habe ich schon häufig gelesen, habe mir aber nicht diese Gedanken darum gemacht, was das möglicherweise in dem einen oder anderen Herzen an Fragen aufwerfen könnte. Bei mir hat es diese Fragen nicht aufgeworfen, da bin ich auch ganz froh drum, weil wenn man diesen Gedanken dann folgt, kann das wirklich zu Verwirrung und zu Zweifel führen. Und ich denke, es ist ganz gut, dass wir darüber reden. Da gibt es dann zum Beispiel Johannes 6, 29. Da steht, das ist Gottes Werk, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Also wenn du das für sich nimmst, dann heißt das, Gott hat das bewirkt, dass du glauben kannst. Ist ja erstmal nicht falsch. Aber setzt das dann voraus, dass Gott sagt, du darfst glauben und du darfst nicht glauben? Also diese Fragen, die kommen dann so hoch. Und das war ja so ein bisschen also auch so bei uns, als wir so ganz kurz darüber so gesprochen haben, was heißt das denn jetzt berufen und nicht erwählt, so klang das zumindest für mich an, dass diese Fragen hochkommen. Gibt es da noch eine Auswahl? Oder Johannes 6, 37. Da sagt Jesus, alles, was mir mein Vater gibt, das kommt zu mir. Wieder Gott, der Herr, der Jesus die womöglich Auserwählten zuführt. Oder Johannes 6, 44. Es kann niemand zu mir kommen, es sei denn, ihn ziehe der Vater. Ja, so für sich betrachtet kann das durchaus den Gedanken hervorrufen, ja, wenn Gott nicht zieht. Wir wissen, es ist ja im Grunde auch richtig so, ne? Aber der nächste Gedanke ist, da ist womöglich eine vorhergehende Entscheidung von Gott, der darf und der darf nicht. Noch eindrücklicher lese ich jetzt mal Epheser 1, Vers 6 vor. Roland würde jetzt sagen, was steht in Epheser 1, Vers 6? Ich freue mich, dass das jetzt Gelächter hervorbringt. Ich hoffe, wenn Roland hier wäre, dann würde das auch Gelächter hervorbringen bei ihm. Ich finde das ganz gut, dass er das so macht, dass er so immer wieder betont, wir müssen diese Bibelstellen, zumindest die wichtigen, auch in unseren Herzen tragen. Und es ist gut, wenn man sie abrufen kann, wenn man weiß, das hat der Herr gesagt. Ja. Ich lese jetzt diesen Vers 6, vorher aber auch, ich lese ab Vers 3. Epheser 1, Verse 3 bis 6. Und jetzt setze ich mir eine andere Brille auf. So. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Christus. Denn in ihm hat er uns erwählt, ehe der Welt Grund gelegt war, dass wir heilig und untadelig vor ihm sein sollten. In seiner Liebe hat er uns dazu vorherbestimmt, seine Kinder zu sein durch Jesus Christus nach dem Wohlgefallen seines Willens. Zum Lob seiner herrlichen Gnade, mit der er uns begnadet hat in den Geliebten. Da ist die Rede von Erwählung vor Grundlegung der Welt und von Vorherbestimmung. Ich lese nochmal Römer 8, Verse 28 bis 30. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Denn die er ausersehen hat, die hat er auch vorher bestimmt, dass sie gleich sein sollten dem Bild seines Sohnes, damit dieser der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Die er aber vorher bestimmt hat, die hat er auch berufen. Die er aber berufen hat, die hat er auch gerecht gemacht. Die er aber gerecht gemacht hat, die hat er auch verherrlicht. Das stützt diese Gedanken, dass Gott vorher alles festlegt. Und seit Augustinus, der im 4. oder 5. Jahrhundert gelebt hat und ein anerkannter Lehrer war, seit Augustinus gibt es diese Gedanken, dass Gott vorherbestimmt, dass Gott vor Grundlegung der Welt auserwählt. Ganz deutlich Calvin hat sich dazu geäußert. Es gibt also eine Lehre der einfachen Prädestination. Prädestination heißt Vorherbestimmung. Diese einfache Prädestination bedeutet dann, dass gesagt wird, Gott hat von Anfang an ausgesucht, wer in den Himmel kommt. Das ist die einfache. Und der Rest, da braucht er nicht bestimmen, der kommt halt in die Hölle. Und dann gibt es die doppelte Prädestination. Also diese Lehre gibt es auch. Und da wird dann gesagt, also Gott hat festgelegt, wer in den Himmel kommt und wer in die Hölle kommt. Und auch unser Martin Luther hat sich mit diesen Gedanken beschäftigt. Und für mich ist das so, und ich denke, da bin ich Gott sei Dank nicht alleine, deswegen sind mir diese Bibelstellen auch nicht so aufgepoppt. Das ist so aus dem Gesamtzusammenhang genommen, der Bibel und der Offenbarung Gottes, wie er ist, dass er Liebe ist. Und dass er den freien Willen sucht und dass er die freie Entscheidung sucht. und dazu natürlich dann auch den Rahmen geben muss und nicht einfach sagen kann, du darfst und du darfst nicht. Wo ich vollkommen dabei bin und wo ich absolut Ja sage, das ist, Gott hat schon von Grundlegung der Welt an gewusst, wer Ja sagen würde. Gewusst, wer einwilligt. Gewusst, wer ihn sucht und wer zu ihm kommen möchte. Das glaube ich ganz fest. Gott hat schon vor wie vielen Jahren auch immer gewusst, dass ich Klaus Franke eines Tages sagen würde, ja, ich glaube an dich. Und das glaube ich von jedem von euch hier, der ihr hier seid. Und er hat auch gewusst, wer ihn mit Füßen treten würde, wer sein Angebot ablehnen würde. Aber ich glaube nicht, dass er das entschieden hat und vorherbestimmt hat. In dem Sinne, du darfst und du darfst nicht. Damit würde er uns unseres freien Willen berauben und wir würden zu Marionetten, Robotern werden des Glaubens und seiner Willkür. Also das will ich vorweg sagen. Aber ich erkenne auch, wenn sich so viele Menschen mit diesen Dingen auseinandersetzen, dass es eine Lehrfrage ist. Und diese Frage muss jeder für sich beantworten, wie andere grundsätzliche Lehrfragen auch, ja, über die Wirkungen des Heiligen Geistes. Da ist die Christenheit zerstritten. Ja, es gibt diese Richtung und diese Auslegung und die Auslegung. Und jeder findet für sich ein Ja zu der Aussage oder zu der Aussage. So sollte es zumindest sein. Also ich denke, so Christen, die gewachsen sind, sollten sich mit diesen Dingen irgendwann auseinandersetzen. Und dann sagen, ja, im Glauben ergreife ich das, was der Herr mir gibt. Und so kann ich heute Morgen euch eigentlich nur meine Sicht sagen, so wie ich das Wort Gottes verstehe, so wie ich den Herrn verstehe. Und ich denke, dass ihr dem auch folgen könnt, weil das eigentlich dem entspricht, was wir eh schon in unseren Herzen haben. Ich will diese Dinge aber auch ganz bewusst ansprechen, auch wenn das so die Gefahr in sich birgt, dass womöglich Gedanken losgetreten werden und eine Verunsicherung stattfindet, weil diese Bibelstellen da sind und jeder, jeden Tag damit in Berührung kommen könnte und diese Gedanken aufbrechen könnten. Aber ich will dadurch, dass ich das jetzt ausführe, auch ein Stück weit ein Fundament legen, dass ihr einfach eine Sicherheit habt und sagt, ja, berufen sein heißt das und erwählt sein heißt das. In der ersten Bibelstelle, die ich genannt habe, Matthäus 22, da ist das Gleichnis von der königlichen Hochzeit, da geht es um die Frage der Berufung und der Erwählung zum Leben, zur Gemeinschaft mit dem Herrn, zum ewigen Leben, zur ewigen Gemeinschaft mit dem Herrn. Und in dem anderen, dieses Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg, da geht es mehr so um die Berufung und Erwählung zum Dienst im Reich Gottes. Ich will mich heute mit dem ersten Gleichnis dann gleich auseinandersetzen. Also, ich habe mir hier so ein paar Fragen aufgeschrieben, die man so stellen könnte. Und die habe ich zum Teil jetzt auch schon angerissen. Aber ich will das nochmal sagen. Wenn wir diese Bibelstellen lesen, heißt das dann, dass Gott von vornherein festgelegt hat, wer gerettet und wer verdammt wird? Nein, das glaube ich nicht. Gott will geliebt werden. Und das sage ich jetzt nochmal, das Fundament dessen, wenn der Herr möchte, dass wir ihn lieben, so wie der Herr, dass auch Jesus das gesagt hat, dass es das höchste Gebot ist, Markus 12, Vers 29, dass wir den Herrn lieben, von ganzer Kraft, mit ganzem Verstand, mit all unserem Sein, ja, dann setzt das eine Hingabe, eine freiwillige Entscheidung voraus. Und das geht nicht, wenn man das vorher bestimmt. Das würde der Liebe widersprechen. Und ich sage nochmal ganz deutlich, dass ich glaube, dass er allwissend ist und dass er von Anfang an gewusst hat, wer sich für ihn entscheidet, dass er es aber nicht festgelegt hat. Und ich glaube, so wie wir die Bibel sehen als Offenbarung Gottes, die gesamte Bibel, Gott hätte das nicht so machen müssen. Gott hätte sich nicht offenbaren müssen. Gott hätte sich denjenigen, die er dann womöglich auserwählt hätte, auch auf andere Art und Weise offenbaren können. So wie er den Abraham angesprochen hat, ohne die Bibel. So wie er den Mose angesprochen hat. So wie wir es heute noch erleben, dass manche in muslimischen Ländern plötzlich von Jesus träumen. Gott hat Wege, sich zu offenbaren. Aber dass er das Wort Gottes geschrieben, gegeben hat, eingegeben durch seinen Geist, 66 Bücher zusammengetragen über Jahrhunderte, die von seinem Geist initiiert wurden, zeigt, dass er ein Interesse daran hat, dass die Welt ihn kennenlernt. Kara heißt rufen, nennen, wird oft im Alten Testament und im Neuen Testament gebraucht, so im Sinne von herbeirufen und einladen. Ja? Wer ruft, der hat das Interesse, auf sich aufmerksam zu machen. Das ist in der Regel eine deutliche Ansprache, auf die man aber reagieren kann, wenn jemand zu mir ruft. Ne? Johann, du rufst mich. Ja, kann ich darauf reagieren? Ich kann aber auch sagen, kannst mich mal, ich drehe mich um. So. Und wenn dieses Wort Berufung da steht, dann drückt das eigentlich noch mehr aus, dass da wirklich eine echte Absicht, nicht nur so ein loser Ruf, so ein Anrufen da ist, sondern eine echte Absicht, eine Verbindlichkeit, ein Ziel, diesen Menschen auch zu erreichen. Berufen. Und es gibt entgegen dieser Bibelstellen, die ich vorhin da gerade vorgelesen habe, gibt es andere Bibelstellen, die eine ganz andere Sprache sprechen. Wenn ich zum Beispiel den 1. Timotheus sehe, 1. Timotheus Kapitel 2, Vers 4. Dies ist gut, das ist jetzt der Vers 3, dies ist gut und wohlgefällig vor Gott, unserem Heiland, welcher will, dass allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das will Gott. Gott will, dass allen Menschen geholfen werde und dass sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen. Niemals, nämlich der Mensch Christus Jesus. Das ist der Grund oder das ist die Wahrheit, die sie erkennen soll. Ich sage das nochmal. Welcher will, dass allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und die Wahrheit ist, es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, nämlich der Mensch Christus Jesus. Und das möchte Gott, dass Jesus, der Mittler zwischen ihm und dem Menschen selbst, dass Jesus erkannt wird und dass sie die Wahrheit, die Menschen die Wahrheit um Jesus erkennen. Da schließt sich an, schon im Alten Testament, Hesekiel 18, Vers 23. Da sagt Gott, meinst du, dass ich gefallen habe am Tode des Gottlosen? Spricht Gott der Herr? Und nicht vielmehr daran, dass er sich bekehrt von seinen Wegen und am Leben bleibt? Da ist nicht ein bestimmter Mensch gemeint. Da redet Gott von den Menschen. Meinst du, dass ich gefallen habe am Tode des Gottlosen? Spricht Gott der Herr. Jeder Mensch ist sein Geschöpf. Ich glaube, jedem Menschen gilt seine Liebe. Jedem Menschen möchte er sich offenbaren. Möchte er die Wahrheit nahe bringen? Möchte er ziehen und Glauben bewirken durch sein Wort in den Herzen? Jedem Menschen. Er hat keinen Gefallen daran, wenn die Menschen sterben und auch ewig sterben. Ja, aber er ist ein gerechter Gott und er ist heilig. Und sein Gnadenangebot ist da. Ich wasche dich rein, ich vergebe dir deine Sünden, ich kleide dich mit dem Kleid der Gerechtigkeit. Er hat viel mehr Gefallen daran, dass sich der Mensch, der Gottlose, bekehrt von seinen Wegen und am Leben bleibt. Ich lese nochmal eine Bibelstelle. 2. Petrus 3, Vers 9. Da geht es um das Thema der Wiederkunft des Herrn. Und da sagt Petrus, der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung halten, also der Wiederkunft des Herrn, sondern er hat Geduld mit euch und will nicht, dass jemand verloren werde, sondern dass jedermann zur Buße finde. Gott weiß, da gibt es noch welche, die umkehren wollen und werden. Er möchte nicht, dass irgendeiner verloren geht. Und in dieser Phase leben wir ja immer noch. Ja, damals die Brüder und Schwestern haben gedacht, das denke ich oft so, wenn ich dann so diese Bibelstellen lese, die haben gedacht, ja, der Herr, der hat gesagt, er kommt wieder, das dauert jetzt ein Jahr oder zwei und wir verkündigen die frohe Botschaft und gründen Gemeinden und sammeln alle die ein, die in das Reich Gottes kommen sollen. Und dann blieb das aus. Das blieb aus, blieb aus, blieb aus. Gott sei Dank, dass es noch nicht so ist, denn es ist noch Gnadenzeit. Aber wir nähern uns diesem Zeitpunkt, wo es zu Ende geht. Ja? Was da auch hineinpasst, ist, dass der Herr sagt, dass er nicht wiederkehrt, Matthäus 24, Vers 14, bevor der ganzen Welt das Evangelium verkündigt worden ist. Ja, warum denn, wenn Gott vorher schon eine Auswahl getroffen hat? Nein, es soll die frohe Botschaft verkündigt werden, dass alle Menschen die Chance haben, umzukehren. Und Gott weiß, wer darauf reagieren wird und wer nicht. Aber in dem Moment, wo der Mensch das hört, ist es seine persönliche Entscheidung, Ja zu sagen oder Nein zu sagen. Dem Ruf zu folgen, den Ruf aufzunehmen. Und zu folgen. Und wie schön, in Hiob gibt es eine Bibelstelle, Kapitel 33, da ist die erste Rede von Elihu beschrieben. Und er redet davon, wie Gott sich dem Menschen offenbart und wie er ihm in den Lebenssituationen zeigt, ich bin da. Und ich möchte dir helfen, ich möchte dich erreichen. Und dann kommt er an den Punkt im Vers, Augenblick, jetzt muss ich mal gucken, Vers, ich habe mir aufgeschrieben Verse 23 bis 30, aber die lese ich jetzt nicht alle vor. Vielleicht mal 23. Kommt dann zu ihm ein Engel, ein Mittler, einer aus 1000, kundzutun dem Menschen, was für ihn recht ist, so wird er ihm gnädig sein, also er ist Gott, und sagen, erlöse ihn, dass er nicht hinunterfahre zu den Toten, denn ich habe ein Lösegeld gefunden. Das ist Jesus. Das Lösegeld ist Jesus. Und dann später heißt es, siehe, diese Ansprache an den Menschen ist damit gemeint, siehe, das alles tut Gott zwei- oder dreimal mit einem jeden, dass er sein Leben zurückhole von den Toten und erleuchte ihn mit dem Licht der Lebendigen. Das heißt für mich, der Herr begegnet den Menschen zwei-, dreimal in deutlicher Art und Weise und macht auf sich aufmerksam und ruft ihn. Dass er sein Leben zurückhole von den Toten und erleuchte ihn mit dem Licht der Lebendigen, dass sie in sein Licht hineintreten können. Er ruft, komm hinein in das Licht. Ich habe ein Lösegeld gefunden. Und jetzt möchte ich kurz mit euch über dieses Gleichnis sprechen, von der Hochzeit. Und Jesus fing an und redete abermals in Gleichnissen zu ihnen und sprach. Das ist Matthäus 22, Verse 1 bis 14. Das Himmelreich gleicht einem König, der seinem Sohn die Hochzeit ausrichtete. Da geht es so, wenn wir das, wir wissen gleich, da ist. Kommen. Also liest sich so. Ne? Der König lädt ein zur Hochzeit des Prinzen. Und er hat eine Gästeliste. Boah, den und den und den. Und so, wenn man die zwei Gleichnisse vorher mit einbindet, dann weiß man, er redet mit den Pharisäern und er spricht im Grunde über, in den Gleichnissen vorher über die jetzige oder damalige Situation der Juden. Und wie sie Gottes Botschaft aufgenommen haben. Und in diesem Gleichnis geht es dann auch um die Zukunft des Volkes Gottes. Und er sagt, doch sie wollten nicht kommen. Gestern Abend in den Nachrichten habe ich gelesen oder gesehen, dass unser Präsident, unser Herr Steinmeier, sein alljährliches, wie heißt das, Gartenfest veranstaltet hat. Und da waren jede Menge Leute eingeladen. Und ich habe mir so gedacht, Kerl, wie suchen die die Leute aus? Und dann geht ja so eine Einladung, er geht ja schriftlich. Da wird ja keiner angerufen, willst du mal kommen, hast du Zeit? Sondern dann gibt es eine formelle, schriftliche Einladung. Und ich habe gedacht, wenn ich so eine Einladung bekäme, würde ich sicherlich, oh, der Bundespräsident hat mich eingeladen. Wie komme ich denn zu dieser Ehre? Ja? Oder die Bundeskanzlerin, die macht ja auch solche Sachen. Ne? Ich glaube, noch dramatischer wäre es, wenn ich in England leben würde, wo es ja ein richtiges Königshaus gibt und die Queen würde einen Empfang geben und mich einladen. Ja, hör mal, so eine große Brust hätte ich noch nie gehabt. Da würde ich mich wirklich geehrt fühlen und würde sagen, boah, das ist zwar irgendwo so ein Anlass, der bist du sicherlich nicht ganz entspannt, ne? Aber was für eine Ehre, dass ich eingeladen werde. Und nicht nur, dass da so eine allgemeine Feier ist, sondern hier geht es um eine Hochzeit. Prinz Harry heiratet Meghan. Und ich werde eingeladen. Ja, du, da überlege ich mir doch, welchen Hut ich aufsetze. Ne? So, aber das ist eine Feier. Da mache ich mir dann echt Gedanken. Wie kleide ich mich und wie muss ich mich da verhalten und was und wie und so. Aber was mir ganz bewusst ist, diese Ehrerweisung. Aber die hier, die geladenen Gäste, sie wollten nicht. Sie wollten nicht. Abermals sandte er seine Knechte aus und sprach, sagt den Gästen, siehe, meine Mahlzeit habe ich bereitet, meine Ochsen und mein Mastvieh ist geschlachtet und alles ist bereit. Kommt zur Hochzeit. Ich sage euch mal was. Was für ein König. Was für ein König. Die Gäste, die er einlädt, wollen nicht. Ein Affront. Die sagen, nee, tut mir leid, will ich nicht. Ein Affront. Aber wie verhält sich dieser König? Da geht er großherzig und großzügig drüber weg. Ja, das erinnert so an dieser Hiob-Stelle, 2-3 Mal. Nein, er lädt sie nochmals ein. Hört mal, ich habe alles fertig. Wir machen Hochzeit meines Sohnes, des Prinzen. Kommt. So, und jetzt sagen sie nicht nur wieder, sie wollen nicht, sondern aber sie verachteten das und gingen weg, einer auf seinen Acker, der andere an sein Geschäft. die eigenen Dinge sind wichtiger. Der Reichtum, die eigenen Werke, so was so im Fokus ist, ach der König, der kann mich mal. Und da kommt dieses Wort Verachtung, mit Füßen treten, sich darüber lustig machen, spotten, pff, der da. Es gibt eine Bibelstelle in Lukas 19, Vers 14, das ist ein anderes Gleichnis, da sagen sie, wir wollen nicht, dass dieser Königssohn über uns herrsche. Eine Anti-Haltung, Verachtung. Und das ist auch ein Bild für die Juden damals, aber sicherlich auch ein Bild für viele Menschen heute noch, die das Evangelium hören und das Gnadenangebot unseres Herrn nicht haben wollen. Nächster Vers. Einige aber ergriffen seine Knechte, verhöhnten und töteten sie. Was für eine Reaktion auf eine ehrenvolle Einladung. Da wurde der König zornig und schickte seine Heere aus und brachte diese Mörder um und zündete ihre Stadt an. Das ist so, also manche Ausleger gehen hin und sagen, das ist ein Blick in die Zukunft zu der damaligen Zeit. Das, was mit dem Volk der Juden dann passierte in den nächsten Jahrzehnten. Ja, die Römer kamen und haben den Tempel im Jahre 70 nach Christus, das war Titus, niedergerissen, haben die jüdischen Kriege seit 67 nach Christus geführt und das gipfelte dann in der Schlacht um Messada, als dann die Letzten auf ihrer hohen Burg dann auch noch getötet wurden. Oder manche sagen auch, sie haben einen Freitod gewählt, weil sie der erdrückenden Macht der Römer nicht standhalten konnten. Aber was auch passierte ist, dass sie die Sendboten des Herrn umgebracht haben. Ich brauche nur an Stephanus denken, der gesteinigt wurde, und an manche andere auch. Dann sprach er, der König, zu seinen Knechten, die Hochzeit ist zwar bereit, aber die Gäste waren es nicht wert, die Juden. Sie waren nicht würdig. Darum geht hinaus auf die Straßen und ladet zur Hochzeit ein, wen ihr findet. Ja, es gibt keine Gästeliste mehr, es gibt keine Auswahl mehr. Der Ruf ergeht an die ganze Welt. Ladet ein, wen ihr findet. Ja, und dieses Einladen ist dieses Wort Kara, das steht für Rufen. Ladet ein, wen ihr findet. Und die Knechte gingen auf die Straßen hinaus und brachten zusammen, wen sie fanden, böse und gute. Und die Tische wurden alle voll. Da kamen viele. Aber das Kennzeichen dessen, was diese Menschen, die da kamen, ausmachte, waren, sie hörten den Ruf, sie hörten die Einladung und sie wollten. Sie wollten an dieser Hochzeit teilnehmen. Böse und gute. Keine Auswahl nach irgendeinem Stand, keine Auswahl nach irgendeiner moralischen Rechtfertigung. Kein besonderer Status. Geht dahin und schaut, wen ihr einladen könnt. Wen ihr findet. Wer will, der soll kommen. So großzügig, so großherzig der König. Es gibt keine Gästeliste. Es gibt keine Auswahl. Der Herr lädt ein. Böse und Gute kamen, moralisch gesehen. Sicherlich auch Arme und Reiche. Bettler und Gelehrte und Philosophen, Hochgestellte, aber auch Leute aus der letzten Gosse. Sie kamen und die Tische wurden voll. Und jetzt kommt wo der Punkt, wo es um die Auswahl geht. Das ist die Berufung. Das Evangelium wird verkündigt in der Welt. Der Ruf Gottes an die Welt, an die Menschen ist gerichtet und er ruft herbei, kommt, kommt zu mir in das Reich Gottes. Kommt zu mir. Und wen er findet, wer will, der kommt herzu. Und jetzt geht es aber weiter, ab Vers 11. Da ging der König hinein, sich die Gäste anzusehen und sah da einen Menschen, der hatte kein hochzeitliches Gewand an. Und Da sprach er zu ihm, Freund. Wobei Freund hier, also jetzt nicht so, dass er dicke mit dem verbrüdert war, bedeutet, sondern das ist eine freundliche Ansprache. Freund, wie bist du hier hereingekommen und hast doch kein hochzeitliches Gewand an? Er aber verstummte. Da sprach der König zu seinen Dienern, bindet ihm die Hände und Füße und werft ihn in die Finsternis hinaus, da wird Heulen und Zähneklappern sein. Denn viele sind berufen, aber wenige sind auserwählt. Also die Erwählung macht sich an diesem hochzeitlichen Gewand fest. Der König kommt und schaut, hör mal, du hast ja gar kein hochzeitliches Gewand an. Da steht nicht, dass der schmutzig war oder schlecht gekleidet. Nein, er hatte kein hochzeitliches Gewand an. Die anderen hatten das an. Und da müssen wir wissen, was heißt das? Wofür steht dieses Kleid? Ja? Und Kleider haben eine besondere Bedeutung. Zum einen wurden so, wenn hochgestellte Persönlichkeiten Geschenke machten oder auch einluden, gab es die Sitte, dass dann, um alle Gäste, ich sag mal, passend zu kleiden und auch keine sichtbaren Unterschiede deutlich werden zu lassen, da gab es die Sitte, dass dann Kleider verschenkt wurden. Also wir sehen das zum Beispiel bei Josef im ersten Buch Mose, Kapitel 45, da beschenkt Josef, als seine Brüder dann bei ihm in Ägypten sind und sie wieder zu ihrem Vater Jakob gehen, da beschenkt er sie mit Kleidern. Und da steht dann dabei, und Benjamin gab aber 5 Kleider, ne, weil das sein leiblicher Bruder war und sein Lieblingsbruder, dem gab er 5 Kleider, Feierkleider. Feierkleider waren eine Kostbarkeit. Ja? Der normale Mensch, der kleidete sich, wenn er denn hatte, noch mit einem Mantel, aber da war ein ganz normales, schlichtes Gewand, grob gestrickt aus grobem Stoff und da war nichts Schmuckhaftes dran. Darunter gab es dann den Lendenschurz, so kleidete man sich. Aber Feierkleider, die waren durchwirkt mit Goldfäden und so weiter und waren reich verziert. So. Und das war eine Kostbarkeit. Da stand Vermögen hinter. Und Josef schenkte denen sowas. Und die Bibelausleger gehen an dieser Stelle dahin, dass die Gäste von dem König ein Feierkleid geschenkt bekamen. Das ist zwar aus diesem Gleichnis nicht deutlich herauslesbar, aber so war die Sitte und das wird unterstellt. In Offenbarung, Kapitel 19, ich will jetzt mal so 2, 3 Bibelstellen vorlesen, wo es um Kleider geht. Da ist der Thronsaal vor Gott und ich lese mal ab Vers 6. Und ich hörte etwas wie eine Stimme einer großen Schar und wie eine Stimme großer Wasser und wie eine Stimme starker Donner, die sprachen, Halleluja, denn der Herr, unser Gott, der Allmächtige, hat das Reich eingenommen. Lasst uns freuen und fröhlich sein und ihm die Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Braut hat sich bereitet. Und es wurde ihr gegeben, sich anzutun mit schönem, reinem Leinen. Das Leinen aber ist die Gerechtigkeit der Heiligen. Und er sprach zu mir, schreibe, selig sind, die zum Hochzeitsmahl des Lammes berufen sind. Im Jesaja Kapitel 61, steht etwas Ähnliches. Vers 10. Ich freue mich im Herrn und meine Seele ist fröhlich in meinem Gott, denn er hat mir die Kleider des Heils angezogen und mich mit dem Mantel der Gerechtigkeit gekleidet. Da gibt es noch mehr Bibelstellen, die das so bedeuten, beschreiben, dass das Kleid für die Gerechtigkeit steht. Ein Bild für die Gerechtigkeit, mit der der Herr uns ausstattet. Die Gerechtigkeit Jesu. Und das macht dieses Hochzeitsgewand aus. Und wenn ich jetzt bei Matthäus 20 wieder bin, bei diesem einen, von dem dann der König sagt, mein Freund, wie bist du hier hereingekommen und hast doch kein hochzeitliches Gewand? Dann ist das einer, der dem Ruf gefolgt ist, aber irgendwo stehen geblieben ist und manches falsch verstanden hat. Und die Gerechtigkeit, die in Christus angeboten wird, nicht angenommen hat. Der eher sein eigenes Kleid trägt, seine eigene Gerechtigkeit. Der selbstgerecht ist. Der meint, mit eigenen Werken Gott gefallen zu können. So, ich musste in der Vorbereitung an diesen Reichen Jüngling denken, der sagte, ich habe das gemacht, das gemacht, das gemacht, das gemacht. Und dann erbarmt sich der Herr und sagt, gib alle dein Reichtum ab und folge mir nach. Und da ist eine Grenze. Und er sagt, also ich kann ja vieles tun, aber da ist bei mir eine Grenze, ich drehe mich jetzt um und jetzt gehe ich. Und er ist enttäuscht. Ja? Bei eigenen Werken stehen bleiben, aber den letzten Schritt, das, was der Herr uns anbietet in der Nachfolge mit ihm, in seiner Gnade und in seiner Gerechtigkeit zu stehen, das nicht in Anspruch zu nehmen. Ein schönes Beispiel dafür ist auch Paulus. Ja, Paulus konnte religiös viel vorweisen, aber er erachtete das, was er hatte, gegenüber der Gerechtigkeit Christi als Dreck. Philipper 3, ab Vers 3. Denn wir sind die Beschneidung, die wir im Geist Gottes dienen und uns Christi Jesu rühmen und uns nicht verlassen auf Fleisch. Obwohl ich meine Zuversicht noch aufs Fleisch setzen könnte, wenn ein anderer meint, er könne sich aufs Fleisch verlassen, so könnte ich es vielmehr, der ich am achten Tage beschnitten bin, aus dem Volk Israel, vom Stamm Benjamin, ein Hebräer von Hebräern, nach dem Gesetz ein Pharisäer, nach dem Eifer ein Verfolger der Gemeinde, nach der Gerechtigkeit, die das Gesetz fordert, untadelig. Ich habe alles erfüllt. Ein astrein Stammbaum, eine astreine Herkunft. Ich bin ein Pharisäer, gelehrt, kenne mich aus, habe die Gemeinde verfolgt und habe das Gesetz erfüllt. Aber was mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Schaden erachtet. Ja, ich erachte es noch alles für Schaden gegenüber der überschwänglichen Erkenntnis Christi Jesu meines Herrn. Um seinetwillen ist mir das alles ein Schaden geworden. Und ich erachte es für Dreck, auf dass ich Christus gewinne und in ihm gefunden werde. In ihm gefunden werde. Dass ich nicht habe meine Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz, sondern die durch den Glauben an Christus kommt. Nämlich die Gerechtigkeit, die von Gott kommt, durch den Glauben. Die Gerechtigkeit, mit der er uns ankleidet. Ein Hochzeitskleid. Und das ist die Erwählung. Dem Ruf Christi zu folgen und von ganzem Herzen annehmen, dass seine Gnade, dass sein Erlösungswerk, das, was Christus getan hat, mich gerecht macht. Das ist die Auserwählung. Zu denen sagt der Herr, ja. Wenn ich einwillige und sage, ja, und ich brauche es nicht in eigener Kraft, sondern Herr, hilf mir, Herr, vergib mir, ich preise deine Gerechtigkeit, dann sagt der Herr, ja. So lege ich Berufung und Auserwählung aus. Das ist meine tiefste Überzeugung. Und ich hoffe, dass ich eure Fragen damit beantworten konnte. Amen.